Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können hier in Marburg mit dem Wissen, dass auf der ganzen Welt Gottesdienste gefeiert werden, manchmal in so schwierigen Situationen, wie wir das gehört haben, in Syrien oder aber wir in diesem Sommerwochenende. Das spiegelt auch diese Vielfältigkeit der weltweiten Gemeinde Christi wider. Wir sind in einer Predigtreihe, wo es um nicht so bekannte biblische Persönlichkeiten geht. Leute, die nicht so in der ersten Reihe standen in der damaligen Zeit oder die darin standen, aber nicht so bekannt waren. Ich muss sagen, dass ich natürlich solche Geschichten und Personen sehr liebe. Ich mache ja auch Kindergottesdienst hier im CT und die Kinder sind ja da viel, wie soll man sagen, klarer, manchmal auch unbarmherziger als die Erwachsenen, die immer so ein bisschen nett das formulieren. Wenn man sagt, heute geht's um die Geschichte von Petrus, man fängt dann an und dann, kenn ich, brauchst du nicht erzählen. Ja, okay, dann versucht man sie pädagogisch mit einzubinden. Erzähl doch du mal, was weißt du denn schon? Weiß ich alles schon? Können wir Spiele machen? Gibt's was zu essen? Genau, hier im Gottesdienst ist das vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß es nicht, mal gucken. Heute geht's um Barnabas. Kennt auch jemand? Brauchst du nicht mehr erzählen. Dann vielleicht so kleine Quizfrage, Motivationsfrage für eine Cola. Wer das weiß, der Barnabas hieß nämlich gar nicht Barnabas. Wie hieß er denn eigentlich? Also Barnabas wurde er genannt dann. Da haben die 12 Apostel ihm diesen Namen gegeben. Aber der hieß ganz anders. Weiß das jemand? Simon? Falsch. Aber guter Tipp. Simon, das war Petrus. Wer hat den Namen Petrus bekommen? Markus? Auch nett, stimmt auch nicht. Matthäus? Auch nicht. Ich sehe, die Predigt ist notwendig. Ich freue mich sehr. Letzter Versuch. Schnell. Josef. Jawohl, wer war das? Ja, immerhin. Man darf sich... Wer sich vorbereitet, das soll also wirklich, man darf sich vorbereiten auf Moderation, auf Gottesdienste, man darf Texte vorher lesen, ist nicht verboten. Josef ist richtig, kriegst nachher eine Cola. Also, heute geht es um Barnabas und wir sehen, ja, wir kennen das, aber er steht nicht so sehr im Fokus. Und deshalb möchte ich ihn uns am Anfang so ein bisschen vorstellen und dann anhand von 3-4 Texten aus der ersten Hälfte der Apostelgeschichte ein bisschen hineinführen in sein Leben, in das, was er getan hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr spannend und auch faszinierend ist und dass wir da sehr viel lernen können. Barnabas stammte aus Zypern und er kam nach Jerusalem, war dort ein zentrales Mitglied der ersten Gemeinde, hat dort sehr viel mitgearbeitet und war sozusagen ein Mann der ersten Stunde. Deshalb hat er auch diesen Beinamen bekommen, Barnabas, der Mutmacher, der Tröster, der andere ermutigen kann. Ein wunderschöner Beiname. Und so haben ihn dann auch alle genannt und so wurde sein eigentlicher Name richtig in Vergessenheit geraten. Josef nannte ihn niemand und wir kennen ihn dann in Folge in der Bibel eigentlich nur als Barnabas. Er war, wie gesagt, ein Mann der ersten Stunde. Er hat in der ersten Gemeinde und darüber hinaus in den ersten Jahrzehnten der Christenheit in der Ausbreitung eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und zwar oft da, wo es Schwierigkeiten gab, wo man Mut brauchte, wo Dinge an entscheidenden Wendepunkten waren, da kommt er vor. Das ist also sehr interessant und sehr schön. Und trotzdem, dass er so für sich andere eingesetzt hat, war er sehr klar und hat auch nicht gescheut, sich mit großen Persönlichkeiten dann auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Paulus, mit dem hatte er einen richtig großen Streit. Da hören wir nachher was davon. In der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte kommt er dann fast gar nicht mehr vor und Es gibt dann außerbiblisch eine ganze Menge Quellen, was aus seinem Leben geworden ist. Er soll in Rom gepredigt haben, er soll Bischof in Mailand gewesen sein, er soll den berühmten Clemens von Rom getauft haben und dann als Märtyrer auf Zypern gestorben sein. Ob das genauso ist, weiß ich nicht. Er ist auf alle Fälle bis heute Nationalheiliger Zyperns. Barnabas, eine faszinierende Person. Insgesamt in der Bibel 28 Mal erwähnt. Und vor allen Dingen kam er eben in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte vor. Am Anfang Apostelgeschichte, die erste Gemeinde ist gegründet, wir erinnern uns, Petrus predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben, Pfingsten geschieht, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Jerusalem ist richtig was los. Und ich lese uns einfach mal so ein paar Verse vor aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 32, wo diese erste Gemeinde so ein bisschen beschrieben wird und wo dann auch Barnabas zum ersten Mal vorkommt. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn, und für alle sichtbar lag ein großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es jemand anders an etwas fehlte. Dann brachten sie den Erlös herbei und legten ihn vor die Füße der Apostel nieder. Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte auch seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier kommt Barnabas also zum ersten Mal vor. Hier wird er sozusagen herausgenommen aus dieser großen Erweckung, aus den vielen Leuten, die da waren, die das Leben und ihren Besitz geteilt haben. Und er wird sozusagen da herausgenommen. Als Beispiel, als einer, der besonders vielleicht auch aufgefallen ist, der seinen Besitz geteilt hat und darüber hinaus sich für andere eingesetzt haben. Barnabas war bekannt als derjenige, der anderen Mut macht, der andere gesehen hat, der gesehen hat, was brauchen denn Einzelne? Und ich finde das eigentlich was Wunderschönes, jemand anders so einen Namen zu geben. Den Mutmacher. Barnabas, der Mutmacher, das ist der. Und man vergisst den ursprünglichen Namen, weil er dafür steht, sein Charakter steht dafür, seine ganze Person steht dafür, als der, der anderen Mut macht. Und er kam aus Zypern, ist im griechischen Teil, war aber Jude, kommt aus der Priesterklasse, ein Levit. Und in Zypern gab es eine große jüdische Gemeinde, das war also nichts Besonderes. Später wird er beschrieben in der Apostelgeschichte als bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaube. Barnabas, der Mensch, der andere Menschen sieht und sie ermutigt. Das wäre ja mal eigentlich ganz schön. Wir würden hier im Christustreff uns gegenseitig neue Namen geben. Ja, für was sind die Einzelnen bekannt? Und da würde uns vielleicht auffallen, dass uns bei Einzelnen das sofort einfällt, aber dass wir uns vielleicht auch gar nicht so gut kennen. Dass wir gar nicht wissen, dass vieles auch vielleicht im Stillen und Verborgenen läuft oder dass wir auch mittlerweile gar nicht genau wissen, wer, was machen denn die Einzelnen. Deshalb ist gut, wenn man vielleicht in Hauskreisen ist oder Kleingruppen, dass man so ein paar Leute hat, die einen kennen, die einem so einen Namen geben könnten. Vielleicht kannst du dir mal überlegen diese Woche, wen du einen Beinamen geben möchtest. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Beleidigte oder der Geizige oder sowas, sondern irgendwas Positives. Barnabas war der, der Mut gemacht hat. Und das zieht sich dann durch die nächsten Kapitel der Apostelgeschichte sehr gut hindurch. Da ist jemand, der sieht jemand anderes. Der schaut nicht nur auf sich, sondern er sieht die Not des anderen, das Potenzial des anderen und ist mutig und lebt das auch. Das ist sehr interessant. Und eine ganz bekannte Person wird dann beschrieben, wo das so war. Es gab dann eine Christenverfolgung und einer, der sich da besonders hervorgetan hat, war Saulus, den wir auch unter Paulus kennen. Saulus ist einfach die hebräische Schreibweise, Paulus die griechische, also von Saulus zu Paulus, so, das gibt's gar nicht. Aber was es gab, ist eine Lebenswende, eine Bekehrung. Diesem Saulus ist Jesus begegnet, ja, in dieser Christenverfolgung, und Saulus war dafür überall bei den Christen bekannt. Er war bekannt dafür, dass er sie umbringen möchte, dass er sie verfolgen möchte. Und jetzt dreht sich da plötzlich etwas und die Christen der damaligen Zeit, die haben diesem Saulus nicht getraut. Er war erst in Damaskus und hat dann angefangen zu predigen, aber alle waren gegen ihn. Keiner ist gekommen. Die ganzen Christen, Nachfolger, die haben gesagt, nee, wir trauen dem nicht. Dann ist er nach Jerusalem gegangen und dort ging es ihm genauso. Alle haben Abstand genommen, weil alle dachten, oh, wie ist das? Wir lesen mal kurz rein. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer von ihnen geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Und er erzählte ihnen die ganze Geschichte. Alle haben Angst. Keiner geht zu diesem Saulus, weil keiner genau weiß, wie geht es da weiter. Was ist da? Ist das echt? Ist das vielleicht eine Falle? Vielleicht tut er ja nur so, ja, und will möglichst viele Christen locken, damit er sie dann verfolgen kann, damit er sie dann töten kann. Barnabas durchschaut das, er sieht das. Er sieht, da ist was passiert. Er sieht nicht nur das, was alle sehen, sondern er sieht mehr. Und er geht auf diesen Saulus, er sucht ihn, er redet mit ihm und er weiß auch, dass die Apostel sozusagen die Leitung haben. Sie sind wichtig. Und er stellt sich jetzt nicht hin und sagt, hey, ich habe aber Saulus kennengelernt und super, der ist echt einer von uns, ganz in Ordnung. Sondern er führt ihn zu den 12 Aposteln und führt ihn dort, erzählt ihnen alles und die integrieren ihn dann in die Gemeinde. Barnabas weiß, was der Weg ist. Er weiß auch seine Stellung zu schätzen. Er weiß, wo er steht. Und er hat einen Blick für diesen Saulus. Und es entsteht dann eine Freundschaft, ein gemeinsamer Weg, der über viele Jahre geht. Und in der Apostelgeschichte geht das dann in den nächsten ungefähr 14, 15 Jahren so, dass die beiden viel gemeinsam erleben. Und das Interessante ist, Barnabas wurde zum Mentor von Saulus. Nicht umgekehrt. Barnabas hat ihn eingeführt in die Gemeinde. Barnabas hat sich um ihn gekümmert. Barnabas hatte eine große Stellung, eine wichtige Stellung in der Gemeinde. Saulus, wissen wir nicht genau, was dann geschah. Er blieb nicht so lange. Er ist zurückgegangen nach Tarsus, da wo er vorher war. Und hat dort in der Gemeinde mitgearbeitet. Und es sind viele Jahre vergangen. Die Christenverfolgung hat zugenommen. Und die Christen haben sich überall hin ausgebreitet und überall entstanden in der damaligen Welt neue Gemeinden. Unter anderem auch in Syrien, von dem wir gerade gehört haben. Da wo jetzt gerade großer Bürgerkrieg ist und die Situation für die Christen damals heute sehr schwierig ist und damals auch schwierig war, weil damals Verfolgung war. Und in Antiochia in Syrien, das liegt heute im Übergang zur Türkei, da hat sich eine große Gemeinde gegründet aus Judenchristen und Heidenchristen. Und diese Gemeinde war sehr dynamisch, sehr voller Wachstum. Da war wirklich was los und da gab es auch viele Schwierigkeiten. Die Judenchristen wollten noch so sich ans mosaische Gesetz halten, die Heidenchristen wollten das überhaupt nicht einsehen. Und so gab es Schwierigkeiten und die Muttergemeinde in Jerusalem hat davon gehört und haben beratschlagt, was sollen wir jetzt machen? Und wen haben sie hingeschickt? Barnabas. Jemand, der aus Griechenland kommt, Jude ist, der diesen Konflikt zwischen beiden vielleicht gut verstehen kann, der zwischen ihnen steht. Und Barnabas ist dann hingefahren oder gelaufen und hat sich dort um diese Gemeinde gekümmert, hat die Streitigkeiten die verschiedenen Parteien zusammengeführt und so weiter und hat gemerkt, wow, das ist eine größere Aufgabe, die Gemeinde wächst, wir brauchen noch jemand. Und er hat überlegt, wer könnte das sein? Wer hat denn noch so einen griechischen Hintergrund, einen jüdischen Hintergrund? Wer kennt sich denn gut aus im mosaischen Gesetz, aber hat trotzdem eine griechische Staatsbürgerschaft? Wer ist eine Autorität? Und da war noch jemand, 14 Jahre schon her, aber wer war? Saulus. Und er erinnert sich dran an Saulus. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 11, Vers 25, Barnabas aber zog nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und er fand ihn, brachte ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und sie lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger Christi zuerst Christen genannt. Daher kommt das Wort. Dort ist also was passiert. Und Barnabas, der Mentor, erinnert sich an Saulus und nimmt ihn mit. Und nimmt ihn mit und führt ihn dort ein in die Gemeinde. Und sie leiten gemeinsam und so weiter. Also das ist sehr, sehr spannend. Ein Mentor erinnert sich dran. Er sieht, was ist denn der nächste Schritt? Wo könnte denn ein Platz, ein Raum sein, wo sich jemand entwickeln kann? Er schaut nicht nur auf das, was ihn selber sozusagen ausmacht und prägt, sondern er schaut, was ist denn für den Menti sozusagen das Beste. Hier war es Saulus oder Paulus. Und dann sind sie da ein Jahr in Antiochia, dann gehen sie gemeinsam zurück nach Jerusalem und die Gemeinde in Jerusalem, die überlegt und sagt, Mann, was... Wir müssten die verschiedenen Gemeinden auf der einen Seite regelmäßig besuchen und auf der anderen Seite müssten wir neue Gemeinden gründen. Und so wird die sogenannte erste Missionsreise geplant. Und unter Gebet und Handauflegung werden Barnabas als Leiter eingesetzt, das zu tun, und Paulus, und dann nehmen sie noch den Vetter von Barnabas mit, Johannes Markus. Und diese drei werden unter Gebet ausgesandt. Und in dieser ersten Missionsreise passiert was. Nämlich, dass Paulus immer mehr Verantwortung übernimmt. Und wir lesen dann plötzlich, das ist ganz spannend, bei Lukas, der bis dahin das berichtet hat, immer das Barnabas und Paulus. Immer diese Barnabas, sozusagen der Erste, der Mentor, und Paulus, der Menti, der lernt. Und in dieser ersten Missionsreise dreht das Lukas plötzlich um. Plötzlich wächst Paulus über seinen Mentor hinaus. Plötzlich schreibt Lukas Paulus und Barnabas. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, hören wir gleich noch, und dann verschwindet Barnabas ganz. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Bild auch für das, was Barnabas war. Dieser Mutmacher, dieser Tröster, der nicht sich selbst im Mittelpunkt gesehen hat, sondern der die Gabe hatte, andere groß zu machen, der das Potenzial gesehen hat, der andere gefördert hat, der nicht nur sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Und jetzt war das Paulus, dem wir bis heute ganz viel zu verdanken haben. Und ich habe überlegt, mir kam das so ein bisschen vor wie bei so einem Apfelbaum. Geistliches Leben, darüber diskutieren wir ja auch gerade im Christustreff, zeigt sich an den Früchten. An den Früchten sollen wir sie erkennen, sagt Paulus mal später. Und Jesus beschreibt das oft an solchen Feigenbäumen oder sowas. Da wächst was. Und ich glaube, dass das eine Frucht oft sichtbar ist an zum Beispiel Äpfeln. Die sieht man, die sind je nach Geschmack rund und knackig und rot oder wie auch immer. Und das ist so eine geistliche Frucht, die ist für andere sichtbar. Da entsteht so eine CD, ja, wo ich glaube, die wird hoffentlich zu einer ganz großen Frucht für viele von uns und darüber hinaus in ganz Deutschland. Elke und Roland, eine tolle Frucht, die jetzt gerade in Südamerika sind und dort das Evangelium verbreiten. Andere ermutigen, Gemeinden besuchen. Das finde ich toll, das finde ich faszinierend. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die hängen an diesem Baum des Glaubens und die sind vielleicht auf den ersten Blick nicht so eine sichtbare große Frucht. Vielleicht eher manchmal so ein kleiner schrumpeliger Apfel irgendwo im Hintergrund. Und manchmal fühle ich mich so, auch wenn ich hier manchmal predige, fühle ich mich manchmal so, bin ich ein bisschen neidisch auf Guido, weil er so gut singen kann und Worship und ich kann nur mittelmäßig predigen und ach, wie das dann halt so ist. Solche Gedanken kennt ihr vielleicht nicht, aber falls, die sind wie so Würmer in so schönen Äpfeln. Das Interessante ist, dass bei diesem Mentoring-Prozess bei Barnabas und Paulus es um was anderes geht. Es geht nicht darum, dass Barnabas die schönsten geistlichen Äpfel hat, sondern es geht darum, dass hier eine Frucht eingepflanzt wird und etwas Neues, Eigenes herauswächst. Da wächst ein neuer. Ein Apfel hat nicht nur die Aufgabe, schön zu sein und lecker zu schmecken, das ist eine Sache, aber er hat auch die Sache, das Erbgut weiterzugeben. Und da wächst ein ganz neuer Apfel heraus. Lars hat mir nach dem ersten Gottesdienst nochmal erklärt, dass das nicht dieselbe Sorte sein muss, sondern ein ganz eigenständiger, kleiner Apfel. Ein neuer Baum wächst da, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut, was Mentoring ist. Mentoring geht es nicht darum, auf der Bühne zu stehen. Mentoring geht es nicht darum, zu sagen, wir wollen jetzt hier die schönsten Sachen ausstellen, sondern es geht um einen langsamen Prozess, wo jemand über Jahrzehnte begleitet wird. Über Jahre begleitet wird. Vielleicht manchmal Monate. Wo Begegnungen da sind, die prägen. Und wo sich vielleicht der Mentor zurückzieht. Barnabas kommt in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte gar nicht mehr vor. Wir hören nur noch in den Briefen, grüßen sie sich und so weiter, wissen, okay, die sind noch in Kontakt. Aber da ist jemand anders plötzlich im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und das wünsche ich mir so von Herzen, dass wir hier im Christustreff eine Gemeinde sind, wo neue Bäume gepflanzt werden. Und wo es Leute gibt, die sich darum kümmern, dass diese Bäume genug Wasser haben, dass sie in der Sonne stehen, dass sie Frucht bringen, dass sie erkennen, was wird denn aus mir? Dass wir einen Blick haben für den anderen und nicht nur für uns selbst. Dass wir anderen Mut machen. Dass wir auch so Mutmacher sind. Dass wir sehen, wo sind denn die anderen, dass wir nicht nur aneinander vorbeilaufen. Das wünsche ich mir, dass wir hier tatsächlich zu einer Gemeinschaft werden. Und nicht jeder kann sich um jeden kümmern. Bitte nicht falsch verstanden. Nicht immer alles oder nichts. Sondern manchmal fängt das vielleicht an mit den anderen wahrnehmen, den anderen ansprechen. Vielleicht zu beten, Herr, zeig mir eine Person, für die ich beten soll, mit der ich mich treffen soll, mit der ich meinen Glauben teilen soll. Wir haben ein Mentoring-Netzwerk hier in der Gemeinde und daran möchte ich erinnern. Da wird für einen das auch organisiert. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne so eine Mentorin, einen Mentor haben, wo mich eine Zeit lang in meinem Leben in diesem geistlichen Prozess, in dieser Charakterbildung begleitet. Dann kannst du dich da melden und wir sind dann dafür da und geben dir jemand. Und dann mal gucken, ob das dann klappt immer. Vielleicht sagst du auch, Mann, ich möchte einen Teil von dem weitergeben. Ich möchte so ein Barnabas sein für jemand. Da geht es nicht um Perfektion, da geht es nicht drum. Manche sagen, ja, im Glauben, da muss man, wenn man Mentor sein will, da muss man ja irgendwie, ich würde sagen, wenn du länger als ein Jahr Christ bist, bist du perfekt. Ja, dann hast du was zu geben, weil es ist Gottes Auftrag, nicht deiner. Und draußen liegen solche Flyer und ich möchte dir Mut machen, mal einen mitzunehmen, mal reinzuschauen, mal zu gucken, Mann, vielleicht brauche ich gerade jemand oder vielleicht kann ich das auch für jemand sein. Vielleicht kann ich jemanden Mut machen, vielleicht kann ich jemanden begleiten über eine Zeit lang, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre in einem bestimmten Lebensprozess. Mutmacher sein. Und Mentoring ist kein Allheilmittel. Mentoring bedeutet nicht, alles ist gut. Wenn ich eine Mentorin, einen Mentor habe, heißt das nicht, ah, dann gelingt mein Leben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mentoring ist Arbeit. Ist miteinander treffen, miteinander ringen, miteinander beten, einander begleiten, Zeit investieren. Das kostet etwas. Und Mentoring gibt vielleicht auch Probleme. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Bibel, dass sie solche Probleme nicht ausspart. Dass sie diese perfekte Beziehung von diesem Barnabas, von diesem Mutmacher der ersten Christenheit, der sich für diesen Paulus einsetzt, ihn fördert, ihn coacht, mentort, dann sich langsam zurückzieht. Ach, perfekt. Nein, da gab es auch Schwierigkeiten. Nämlich in dieser ersten Missionsreise ist was passiert, das wird gar nicht groß erwähnt am Anfang. Nämlich dieser Johannes Markus, der Vetter von Barnabas, der bricht ab. Der macht die nicht fertig. Der hört in der Mitte auf, wir wissen nicht warum. Irgendwas muss passiert sein. Ging ihm nicht gut. Jedenfalls planen sie dann die zweite. Und Barnabas geht davon aus, na klar, dieselbe Konstellation, was einmal gut war, ist auch zweimal, für die zweite Missionsreise. Barnabas, Paulus, Johannes Markus. Was sagt Paulus? Nee. Der hat uns einmal im Stich gelassen, ja, Johannes Markus, den nehme ich nicht mehr mit. Und was sagt Barnabas? Nein. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das ist mein Vetter, der kommt wieder mit. Und ich möchte uns das kurz vorlesen. Dann steht in Apostelgeschichte 15, Vers 2. Ich lese das mal in der schönen, guten Luther-Übersetzung. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatte, und dann ordnet man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten und die Apostel und die Ältesten sich um diese Frage kümmern sollten. Das war ein richtiger Streit. Da steht im Griechischen das stärkste Wort für Streit, das wir haben. Die hatten richtig Stress miteinander und sie konnten es nicht lösen. Es mussten die Apostel und Älteste kommen, damit sie das gelöst bekommen. Und das Schöne ist, naja, schön, aber ich find's schön, die haben sich getrennt. Die hatten aber nicht ein Gebet, der Apostel und alles war gut. Nein, die haben gebetet, die haben diskutiert, die haben gesprochen und die kamen dazu, sie haben sich getrennt. Und Barnabas ging mit Johannes Markus nach Zypern und Barnabas nahm sich jemand Neues, nämlich Silas, und ging zurück nach Antiochia, nach Syrien und besuchte die Gemeinde da. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man sich voneinander emanzipiert, dass man loslässt, dass man auch streitet um eine Sache. Und wir lesen dann in der Bibel, dass die sich auch wieder versöhnt haben und vertragen haben und wie sie sich grüßen, Paulus in den Briefen. Barnabas kommt dann sozusagen nur noch in den Briefen von Paulus vor. Und auch Johannes Markus ist ganz interessant, der von Paulus hier ja nicht nur gerügt wurde, sondern wo gesagt wurde, nee, dem traue ich nicht mehr zu, mit mir so eine Missionsreise zu machen. Als Paulus am Ende seines Lebens den letzten Brief schreibt, den zweiten Timotheusbrief, und er alle oder ganz, ganz viele haben ihn verlassen und er ist im Gefängnis, ihm geht's wirklich schlecht, da ist Johannes Markus, kommt zu ihm und steht ihm bei. Also es ist wirklich faszinierend, wie hier junge Menschen heranreifen. Und dieser Johannes Markus, der hier noch so Schwierigkeiten hat, der hat später das Markus-Evangelium geschrieben. Ja, nachdem wir heute unser Leben ausrichten. Ja, musst du mal überlegen, was das bedeutet. Also das ist wirklich spannend, wie Leute, wo wir vielleicht nach manchen menschlichen und gesellschaftlichen Maßstäben sagen, nein, also schwierig, ja, wo Gott sagt, ja, aber ich schreibe meine Geschichte mit dir. Dafür bin ich dankbar. Ich bin so dankbar, dass in meinem Leben es immer wieder solche Leute gab. Dass ich heute hier stehe, habe ich auch damit zu tun. Dass ich in manchen Situationen war, wo man gesagt hat, der Tobi Feix, lassen wir mal weg. Beenden wir mal hier. Der ist echt schwierig und stimmt auch. Und dann gab es andere Leute, die haben gesagt, ja, das stimmt, der ist wirklich schwierig, aber aus dem kann Gott selbst was machen. Und dafür bin ich dankbar. Und das wünsche ich uns, dass wir sowas erleben. Dass wir erleben, dass Leute den Blick Gottes auf unser Leben werfen. Dass Leute uns Mut machen, weiterzugehen. Dass wir nicht nur auf uns schauen, auf unseren Apfel, auf unsere Frucht, die sichtbar wird, auf unsere Schrumpeligkeit, sondern dass da drin die DNA liegt, um was Neues wachsen zu lassen. Und dass wir uns um diese neue, junge Generation kümmern, dass wir Verantwortung wahrnehmen, dass wir hier schauen, im Christustreff und darüber hinaus, wie das Reich Gottes gebaut wird. Und ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das, dass du das erlebst. Sowohl als Mentorin, als Mentor, als auch als Mentee. Ohne Barnabas, wer weiß, was aus Paulus geworden wäre. Wer weiß, was aus Johannes Markus geworden wäre. Er hat den Blick gehabt für die Menschen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Reich mit den unterschiedlichsten Menschen baust. Dass da strahlende Äpfel dabei waren und manche, die kaum einer gesehen hat. Und danke, dass du da draus was wachsen lässt. Und ich möchte dich bitten dafür, dass unter uns solche Mutmacherinnen und Mutmacher sind, die mutig sind, auf andere zuzugehen, wo man nicht nur an sich selbst denkt, sondern das andere sieht. Und ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns ein Bild, eine Vision gibt für andere Menschen und dass wir sie begleiten. Dass wir nicht nur das Menschliche sehen, sondern das, was du vorhast. Danke, dass du Biografien schreibst. Möchte ich bitten dafür, dass hier viele Bäume wachsen. Amen.